Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich auf den Podcast heute. Und ich habe eine ganze Menge mit euch vor. Ich habe fantastisches Buch gelesen, was ich eigentlich niemals so gelesen hätte. Ich habe einen Film für euch rausgesucht, über den ich mich kaputt lachen könnte. Ich denke, ihr auch. Ich habe den Arne dabei mit einem ganz großen Thema, was er diese Woche erlebt hat. Und ich habe einen fantastischen Gast. Einen Gast, der Saarländer ist, der etwas getan hat, wo man am Anfang sagte, oh, lass mal die Finger davon, das wird nämlich nichts. Es ist ein Autor, der saarländische Krimis schreibt. Danny A. Wood ist bei mir. Und dem hat man ganz am Anfang seiner Buchkarriere vor 10 Jahren gesagt, saarländische Krimis, oh, oh, lassen Sie das mal sein. Das wird nichts. Das Saarland ist viel zu unbekannt. Und so ähnlich ist mir das ja mit meinen Büchern auch gegangen. Und da haben auch dann Verlage zu mir gesagt oder Agenten, nee, verlegen Sie das doch mal aus dem Saarland raus, woanders hin. Und sowohl der Danny als auch ich haben gesagt, nee, machen wir nicht. Grazelätscht, sag ich dann immer, machen wir es hier. Und lustigerweise ist es für uns beide echt gut ausgegangen, weil sowohl seine lustigen Jobakes-Krimis als auch meine nicht ganz so lustigen, sehr harten Zoller manchmal, haben es gut geschafft und sind sehr erfolgreich geworden. Und der Danny, der hat einen Genrewechsel gemacht und das war schon ein Abenteuer. Davon erzählt er in dieser Woche hier bei mir im Podcast. Jetzt aber erstmal zu einem anderen Buch, was ich euch vorstellen möchte, was ich diese Woche gelesen habe und was ich niemals gelesen hätte, wenn ich nicht in die Bretagne zum Urlaub fahren würde. Ich habe ein Buch für euch, das ich eigentlich ohne meinen anstehenden Urlaub niemals gelesen hätte, glaube ich zumindest. Denn erstens mal bin ich nicht so Frankreich-affin, also Paris ja, immer, wisst ihr, aber so sonst so in Frankreich bin ich nicht so ganz zu Hause. Aber wir waren jetzt letztes Jahr ja in der Bretagne und fahren dieses Jahr nochmal hin. Und da habe ich gedacht, jetzt ist die Chance, endlich die Bretagne-Krimis zu lesen von Jean-Luc Banalek. Und den ersten davon, Bretonische Verhältnisse, also das ist der erste vom Kommissar Dupin, den habe ich diese Woche gelesen und ich muss echt sagen, Leute, ich habe bisher was verpasst, weil es ist richtig gut. Es geht um ein pittoreskes Künstlerdorf, da war ich sogar schon, in Pont-Avant. Und kurz vor der sommerlichen Hochsaison wird der betagte Inhaber des legendären Hotels Central Monsieur Penel erstochen aufgefunden. Kommissar Georges Dupin steht vor einem Rätsel. Wer ermordet einen 91-Jährigen und warum? Hat die Geschichte etwas mit der beeindruckenden Gemäldesammlung des Hauses zu tun? Als wenig später auch der Sohn des Hotelbesitzers ermordet aufgefunden wird, ahnt Dupin, dass er es mit einem ersten Fall ungeahnten Ausmaßes zu tun hat. Also ich hab's echt gemocht und ich habe natürlich auch die ersten Sätze für euch. Es war ein fabelhafter Sommertag, dieser 7. Juli. Einer dieser großen atlantischen Tage, die Kommissar Dupin für gewöhnlich ganz glücklich machten. Das Blau schien überall zu sein. Die Luft war für bretonische Verhältnisse sehr warm, schon so früh morgens und dabei ganz luzid. Die Dinge besaßen eine klare, scharfe Gegenwart. Gestern Abend noch hatte es nach Weltuntergang ausgesehen. Schwere, tiefhängende, drohende, schwarze Wolkenungetüme waren am Himmel entlang gerast und hatten es in heftigen Böen immer wieder sinnflutartig regnen lassen. Concarneau, die prächtige blaue Stadt, wie sie ob der leuchtend blauen Fischernetze, die im letzten Jahrhundert die Kais gesäumt hatten, noch heute hieß, strahlte. Kommissar Georges Dupin saß im Admiral, ganz am Ende der Bar, wie immer die Zeitung vor sich ausgebreitet. Leute, ich sag euch, der kann das so gut beschreiben, dieses Bretonische. Ich war in Concarneau und es ist genau so, wie er es beschreibt, der Jean-Luc Banalek. Ich kann euch diese Krimi-Reihe nur empfehlen. Ich habe jetzt noch einige vor mir, weil Bretonische Verhältnisse ist der erste von Kommissar Dupin und ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und ich habe mir fest vorgenommen, den ganzen Urlaub nichts anderes zu lesen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass ich schaffe, aber ich werde viel Spaß haben. Ich glaube, ich lerne noch ein bisschen Französisch nebenher. Wahrscheinlich spreche ich das alles komplett falsch aus. Ich bin ja keine Französin, ne? Also ich hatte auch Französisch nie in der Schule, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich hatte tatsächlich Englisch, dann hatte ich Latein und dann hatte ich Niederländisch, weil ich komme ja vom Niederrhein und das ist an der Grenze zu den Niederlanden. Und da war es völlig selbstverständlich, dass du in der Schule als Fremdsprache Niederländisch lernen konntest. Ja, also von daher liegt mir das Französische echt fern und ich weiß auch, dass meine Aussprache da nicht so gut ist. Und trotzdem, ich könnte stundenlang zuhören, wenn jemand Französisch spricht. Welcher Film war das noch? Fish Called Wanda oder so? Wo die eine Frau immer so komplett ausgerastet ist, wenn einer Russisch gesprochen hat? Ja, so geht's mir mit Französisch. Ich könnte komplett ausrasten, wenn jemand Französisch mit mir spricht. Ich verstehe aber leider kein Wort, was es dann wirklich schwierig macht. Also so wie beim Namika. Je ne parle pas français und so. Ne? Ja. Ich habe jetzt Post von Martina für euch und das ist ganz, ganz wichtige Post, weil es eine Eigenschaft ist, die unglaublich toll ist, aber auch gefährlich und eine Eigenschaft, von der ich mir mehr wünschen würde bei uns allen. Lieber Mut, das mit dir ist so eine Sache. Es ist nicht immer ganz einfach, dich im Leben zu begrüßen. Denn wenn man auf dich eingeht, dann bedeutet das oft Stress und Unsicherheit. Du wohnst ganz dicht neben dem Herz und das Herz ist auch dein bester Freund, denn das sagt dir, wann es gut ist, loszustapfen, festzustehen und den Kopf oben zu halten. Man muss mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen stehen, wenn man dich trifft und man muss wissen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Du kannst einen nämlich auch narren. Manchmal meint man mutig sein zu müssen, aber man verwechselt dich mit verletztem Stolz, mit gekränkter Eitelkeit oder mit dem Wunsch, wichtig zu sein. Deshalb bist du oft schwer zu erkennen, aber wenn man dich sieht und wenn man hinter die Angst schaut, hinter der du dich oft versteckst, dann wartet eine große Belohnung. Lieber Mut, du bedeutest nämlich Freiheit, du bedeutest Selbstbewusstsein und du bedeutest Stärke. Das alles sind Freunde von dir. Ich mag dich sehr, aber ich weiß auch, dass man vorsichtig mit dir umgehen sollte. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir viel mehr von dir in dieser Welt und schicke dir liebste Grüße. Ja, so ist das. Mehr Mut könnte der Welt nicht schaden, ne? Aber wie ich schon sagte, es ist so eine Gratwanderung zwischen mutig sein und manchmal eben auch drüber sein, also dass man da so ein bisschen darüber hinausschießt. Mein Freund Arne Waag hat diese Woche nicht darüber hinaus geschossen, sondern er hat quasi etwas in Empfang genommen. Da war mächtig was los bei euch die Woche. Was ist passiert?
Mein zukünftiger Schwager, und da siehst du auch schon, da kommt schon die Spannung auf, mein zukünftiger Schwager hat geheiratet. Und mein zukünftiger Ehemann wohl hat den Brautstrauß gefangen.
Yeah! Ich hätte so gerne dein Gesicht gesehen.
Ja. Ich stand ja dahinter, ich wollte ja auch mitfangen.
Ach so, also es war quasi geplant, was ihr da gemacht
habt. neben uns stand noch eine Freundin der Braut. Ja. Das war so eine kleinere Frau, die hätten wir fast umgeworfen vor lauter Freude. Ja, ich glaube, die war ganz schön sauer. Die war richtig sauer. Die hat die ganze Zeit nachher nicht mehr mit uns gesprochen.
Echt jetzt?
Ja, gibt Schlimmeres.
Also Bodycheck beim Brautstrauß fangen.
Absolut, natürlich. Man muss auch mal ein bisschen was investieren.
Dafür. Ja, wann ist jetzt die Hochzeit?
Das weiß ich nicht. Also mein zukünftiger Schwiegervater hat gesagt, also vor November hätte er gar keine Termine mehr frei.
Ja, okay, aber November ist ja eine gute Zeit. Da habe ja ich auch Geburtstag. Ich habe an einem Sonntag Geburtstag. Wir könnten ja am Samstag vorher, das wäre der 25.
Aber ich heirate doch nicht dich.
Nein, aber ich bin ja dann deine Traurednerin.
Oh mein Gott, was war denn das bitte auch eben für eine panische? Nein! Ja. Ja, das müssen wir noch mal gucken.
Aber ich habe diese Woche was gelesen, da musste ich an dich denken.
Was?
Und zwar ist es wohl so, dass die KI, also diese künstliche Intelligenz, von der jetzt alle reden, ne, da gibt es jetzt eine App von künstlicher Intelligenz und mit der kannst du gucken, wie ein Kind von zwei Personen aussehen würde.
Ach Gott.
Das haben die jetzt zum Beispiel probiert mit Boris Becker und Steffi Graf. Das Kind war voll süß. Dann haben sie, das sammelt, dann musst du so 10 Fotos hochladen. Daraus lernt dann die KI, wie man aussieht und welche Merkmale dann das Kind bekommen könnte. Und von Brad Pitt und Jennifer Aniston haben sie es auch gemacht. Und ich habe gedacht, ich würde das gerne mal ausprobieren, wie unser Kind aussehen würde. Deins
wir
und meins.
Beide?
Ja. Voll süß wahrscheinlich.
Und? Hast du es reingeladen?
Nein, ich habe doch diese App nicht. Aber wenn ich sie hätte, würde ich es versuchen. Es wäre bestimmt sehr lustig. Es hätte wahrscheinlich rote Haare und braune Augen. Und natürlich hätte es die Schönheit eindeutig von mir. Es wäre groß wahrscheinlich.
Die Rundungen oder die Schönheit?
Die Schönheit und die Rundungen, weil beides schön ist. Wir wollen nicht schon wieder mit dem Bodyshaming anfangen hier.
Nein, ich wollte auch nichts von den prallen Backen sagen.
Halt jetzt den Mund, sonst kriegst du was auf die Backen. Echt? So, gut, also das finde ich jetzt mal ein schönes Thema, das könnten wir ja mal vorbereiten.
Ja, ne? Das machen wir, ein gemeinsames Kind.
Aber nur mit KI. Sonst.
Ach so.
Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
Wurde schon so knusprig wieder.
Ja, genau. Das mit der KI ist so eine Sache, oder? Also ich meine, ich habe mich da die Tage mal ein bisschen näher mit beschäftigt und weiß irgendwie nicht, ob mir das jetzt Angst macht oder ob ich das cool finden soll. Einerseits ist es eine gefährliche Sache, weil es wird viele Jobs ersetzen können. Ich habe jetzt gar nicht davor Angst, dass es irgendwelche Bomben bauen könnte oder irgendwelche Abhörsysteme starten. Sondern eher, dass bestimmte Jobs, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der eines Lektors zum Beispiel verloren gehen. Vielleicht sogar der eines Autors. Deswegen streiken ja gerade die ganzen Drehbuchautoren und Schauspieler in Amerika, weil sie befürchten, dass ihre Jobs wegfallen, weil mit KI, mit künstlicher Intelligenz kannst du sowohl Drehbücher schreiben, als auch Schauspieler mehr oder weniger zusammensetzen, ne? Ich bin da nicht so sicher. Auf der anderen Seite sage ich mir immer, diese Sachen werden genau das, zu dem wir sie machen. Das heißt, es liegt an uns, wie viel wir davon zulassen, welche Gesetze wir dafür entwerfen, was wir einschränken und wie wir das kontrollieren. Ich glaube, es erleichtert auch viel. Also so nervige Sachen wie, was weiß ich, so Kleinigkeiten, die man so im Büroalltag immer wieder macht, die könnte man ja damit zusammenführen und dann hätte man mehr Platz für andere Dinge. Aber ich bin da auch kein Experte. Aber es beschäftigt mich natürlich auch, wie es euch auch beschäftigt. Ich gucke mal, was los ist in der Welt der Promis, Stars und Sternchen. Und da war diese Woche einiges los. Sängerin und Fernsehsternchen Kim Gloss hatte keinen guten Start in die Woche. Im Fitnessstudio knallte ihr eine Hantel ins Gesicht. Das sieht sehr, sehr schlimm aus. Bilder von dem Unfall hat sie bei Insta gepostet. Ihr linkes Auge ist ganz schlimm geschwollen, Blut unterlaufen und lila. Und Gott sei Dank ist nichts gebrochen. Und sie wird bald wieder aus beiden Augen strahlen können, weil wenn so ein Jochbein unterm Auge bricht, dann hast du lange keinen Spaß. Bei Altkanzler Gerhard Schröder hat es ganz schön geschaukelt diese Woche. Der ist nämlich mit seinem Sohn Gregor auf Kreuzfahrttour durch Norwegen. Nur das Wetter ist Mist. Es gab sogar eine Unwetterwarnung und das Schiff musste umgeleitet werden. Und ganz so spurlos ist das an Schröder nicht vorbeigegangen. Der soll schon sehr seekrank gewesen sein. Und noch nicht mal seine Frau konnte ihn trösten, weil die ist nämlich zu Hause geblieben und hatte sonnige 25 Grad in Hannover. Moderatorin Silvi Mais ist beklaut worden. Einbrecher haben Luxustaschen im Wert von 800.000 Euro gestohlen. Ey, 800.000 Euro für Taschen? Bitte! Ganz bitter daran ist, dass Silvi die Diebe wohl selbst angelockt hat. Die hat nämlich bei Instagram gepostet und da postet sie immer sehr gerne. Da folgen ihr auch 1,4 Millionen Leute. Da sind aber auch immer ihre Taschenschätzchen zu sehen. Und während die Moderatorin auf Ibiza Urlaub gemacht hat, stiegen die Unbekannten über ein Baugerüst in ihre Hamburger Wohnung ein. Sehr krass. Ich glaube, auf Social Media werden wir jetzt weniger von Silvi Mais zu sehen kriegen. Ich kann ja verstehen, dass sie ihre Taschen liebt und vermisst, aber 800.000 Euro für Taschen, ja, da sind Taschen bei, die echt so eine Wertsteigerung mitgemacht haben, also die sie dann für 20.000 Euro gekauft hat und die jetzt 200.000 Euro wert werden. Die ein oder andere Louis Vuitton schafft das ganz locker, aber ey, ich finde es schon ein bisschen übertrieben. Wenn man sich vor allen Dingen mal überlegt, vielleicht sollten wir alle in Taschen investieren. Uff. Zinsen kriegst du ja eh nicht im Moment. Also kannst du ja eigentlich so ein paar Taschen kaufen. Wäre ja auch noch schön, die könnte man ja dann auch noch mit spazieren fahren. Das Dumme daran ist nur, ich hätte keine 20.000. Ihr? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber ich hätte einen super coolen Fernsehtipp für euch, bei dem ihr garantiert viel lachen werdet. Der kommt am Montag um 7:45 im Ersten und heißt, es ist nur eine Phase. Hase. Und da spielen mit Christoph Maria Herbst, da kann ich ja eh schon lachen, wenn ich ihn nur schon sehe, und Christiane Paul, und die rühren uns als Paar in der Midlife-Krise. Sie heißen Paul und Emilia, also Paul und Emilia, und die wurden geboren, um wild zu sein, aber das ist lange her. Früher, da ist er schon mal 800 Kilometer gefahren, nur um mit ihr zu schlafen. Jetzt, klagt Emilia, ist ihm schon die andere Seite des Bettes zu weit weg. Aus stürmischen Nächten sind aus diesem Paar Ende 40 längst fantasielose Spieleabende geworden. Als sich Emilia, die ihr Geld als Synchronsprecherin verdient, nach einem One-Night-Stand eine Beziehungspause wünscht, ist der ehemalige Bestseller-Autor Paul gezwungen, sein Leben zu überdenken. Aber ob ihm dabei wirklich hilft, dass er kurzerhand eine Affäre mit der wesentlich jüngeren Lehrerin seiner Tochter hat? Dem Film voraus ist ein Bestseller gegangen. Der heißt genau wie der Film, es ist nur eine Phase, Hase, und ist von Maxim Leo und Jochen Martin Gutsch. Und der hat dieses Lebensgefühl der Deutschen zwischen 45 und 50 so glorreich eingefangen, dass es wirklich schon, ja, man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus, und trotzdem ist es ernst, und man hat so zwischendurch die Momente und denkt, haben die jetzt da mein Leben verfilmt? Es ist wirklich, wirklich schön. Das sind tragisch-komische Wahrheiten und schöne Pointen. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist nur eine Phase, Hase, am Montag 7:45 im Ersten und danach auch in der ARD-Mediathek. Mir hat da jedenfalls Spaß gemacht. Solltet ihr euch unbedingt angucken. Und jetzt mein Gast der Woche. Ich bin ganz glücklich, denn Danny Arwood ist bei mir in der Stunde zu Gast in der Martina Straten Show, der Autor der wunderbaren Jupp Backes Krimis, sag ich immer, aus dem Saarland. Lieber Danny, herzlich willkommen in der Martina Straten Show.
Ja, hallo, ich freue mich sehr. Schön, dass ich mal wieder bei dir sein darf, liebe Martina.
Ich freue mich auch, weil es immer sehr lustig ist mit dir. Und ich bin sehr
glücklich.
Ja. Du hast jetzt 10-jähriges Jubiläum. Das heißt, du schreibst seit 10 Jahren Bücher. Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich ziemlich alt an, würde ich dir sagen.
Nee.
Ja, natürlich. Wenn du seit 10 Jahren Bücher schreibst, wo man so denkt, wow, wo ist die Zeit irgendwie geblieben, und ja, jetzt sind es wirklich schon 10 Jahre, und es macht immer noch viel Spaß, und ja, kann man manchmal selber nicht glauben, was da in den letzten 10 Jahren so passiert ist.
Wie viele Bücher sind es jetzt in den 10 Jahren?
Es sind 12, also etwa jedes Jahr eins, das ich mache, und genau. Mhm. Also schon jetzt eine jede Menge, genau, und hauptsächlich natürlich, du hast es eben ja gerade erwähnt, die Saarland-Krimis, ja, ausgerechnet die, wo jeder eigentlich dachte, das wird nichts,
ja,
in Deutschland, dass es eine Chance hat, und genau mit denen, Jupp Backes Reihe, das läuft eigentlich immer noch ganz gut.
Weißt du, was lustig ist? Da du den ersten geschrieben hast, warst du bei mir in der Sendung.
Okay.
Und ich weiß das noch ganz genau. Und da haben wir darüber gesprochen, dass alle Verlage und Agenten immer sagen, boah, Saarland, nee, lassen wir es mal woanders spielen. Und das ist so witzig, dass es so erfolgreich ist mit deinen Saarland-Krimis, dass ich echt sage, man soll sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wenn einer sagt, es geht nicht, dann muss man es erst recht machen, finde ich.
Ja, da hast du absolut recht. Das stimmt auch. Das hat mir wirklich jeder davon abgeraten, weil das Saarland halt so klein ist und angeblich würden sich zu wenig Leute im Rest von Deutschland für eine Krimi-Geschichte aus dem kleinsten Bundesland interessieren. Das habe ich alles gehört, und trotzdem habe ich mich dagegen entschieden und habe nicht, was man mir empfohlen hat,
den saarländischen Kommissar nach Bayern strafzuversetzen. Das hat man nämlich in der Tat wirklich so gesagt. Und das habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Der bleibt im Saarland. Und genau, und dann habe ich einfach mein eigenes Ding damit durchgezogen. Zum Glück auch, ja, ja, das weiß man ja nie so.
Genau, zum Glück. Und es ist total toll. Jetzt sind es schon 10 Jahre und 12 Bücher. Wie hat dich das Schreiben in den letzten Jahren verändert?
Früher habe ich es nebenher gemacht. Ja, ich war noch ganz normal, hatte ich einen Bürojob gehabt und den hatte ich immer weiter reduziert in den letzten 10 Jahren. Irgendwann war ich noch 3 Tage die Woche im Büro. Und seit letztem Jahr bin ich hauptberuflich Schriftsteller, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe so viele Ideen im Kopf, aber leider keine Zeit, die alle umzusetzen. Und dann muss man einfach so ja seinem Herzen, sage ich mal, so ein bisschen auf das Herz hören und sagen, komm, ich mache das jetzt hauptberuflich und ich habe so viele Ideen und die will ich alle noch umsetzen.
Deine Familie unterstützt dich sehr dabei. Die sind bestimmt auch mächtig stolz auf dich. 10 Jahre schreiben.
Ja, meine Mutter hört das jetzt bestimmt jetzt im Radio. Aber klar, natürlich muss ich immer wieder sagen, dass ich das ohne meine Eltern, die ja in Saarland nach wie vor noch leben. Ich wohne ja in München. Aber meine Eltern verschicken halt die ganzen Bücher nach Deutschland und nach Österreich, egal wohin. Und die machen diesen ganzen Versandhandel, was ich auf meiner Münchner Wohnung gar nicht stemmen könnte. Einfach schon aus Platzgründen nicht.
Du hast ja diese lustigen Krimis über Familie Jupp Backes geschrieben. Und das sind ja diese Saarland-Krimis. Jetzt hattest du dich entschlossen, das Genre zu wechseln und bist in Richtung Thriller gegangen. Warum hast du diesen Schritt gemacht? Was hat dich da motiviert?
Ja, das ist einfach mal wieder Zufall gewesen. Ich war im letzten Jahr in Schweden im Sommerurlaub und habe da in einem Ferienhaus gewohnt. Ja, und als ich dort vor Ort war, ist mir einfach die Idee gekommen, Mensch, in diesem Ferienhaus oder in dieser Ferienhausanlage, hier könnte ich einfach mal ein Buch schreiben, einen Thriller schreiben. Und ich selber lese privat auch gerne skandinavische Krimis und Thriller. Und von daher kam im letzten Sommer halt diese Idee, ach komm, das mache ich auch mal. Das habe ich so lange lustige Krimis geschrieben. Das war so auch ein bisschen für mich einfach so eine neue Herausforderung. Kann ich denn auch mal was Ernsteres schreiben, sage ich mal.
Ich freue mich sehr über meinen Gast der Woche. Der saarländische Autor Danny A. Wood ist bei mir in dieser Stunde. Ich sage immer, der saarländische Autor, eigentlich wohnt er in München und ist deutschlandweit bekannt. Das hört sich immer so komisch an, wenn man das so sagt. Der saarländische Autor. Du schreibst...
Ich habe aber auch seit letztem Jahr den Zweitwohnsitz wieder im Saarland. Das muss man vielleicht einfach nochmal sagen. Also es passt schon, wie du sagst.
Okay, gut. Also dann, der saarländische Autor Danny A. Wood ist bei mir. Und der hat bis vor kurzem tolle, lustige Saarland-Krimis geschrieben, die ich sehr, sehr mag, mit sehr viel Humor, bei denen ich viel lachen muss und viel wiedererkenne. Und dieses Jahr hat er sich dann vorgenommen, ich mache mal was anderes. Er hat einen Thriller geschrieben, einen Schweden-Thriller. Und der heißt Der Orchideenmörder. Danny, wie war das, plötzlich umzuschwenken von den lustigen Jupp Backes-Geschichten auf eine ernste Thriller-Nummer?
Das war ziemlich schwer.
Das glaube ich dir.
Also, du bist ja selber Thriller-Autorin, von daher kann ich jetzt nachempfinden, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und es ist natürlich schon eine ganz andere Arbeit als lustige Krimis zu schreiben, um natürlich auch die Spannung hochzuhalten, dass der Leser einfach auch die 300 Seiten dranbleibt, einfach ja eine Spannung erzeugt wird, mit verschiedenen Perspektivwechsel zu arbeiten. Und ich glaube, ich habe auch von meinen 12 Büchern, die ich veröffentlicht habe, an keinem so lange gearbeitet wie jetzt an diesem Thriller.
Ich glaube auch, dass man viel dabei lernt, wenn man das Genre wechselt, weißt du? Das ist plötzlich so ein neues Terrain, auf dem man sich bewegt und da arbeitet man anders. Also ich stelle mir das wirklich, wirklich schwer vor, weil du musst dich ja komplett nullen eigentlich, ne?
Absolut. Und ich hatte es zum Beispiel, dass meine Lektorin prüft auch die Jupp Backes-Reihe und sie hat mir dann zum Beispiel schon mal als Kommentar gesagt, also nee, diese Szene, das wird jetzt eher in so einem Jupp Backes reinpassen, aber nicht in den Schweden-Thriller. Also da muss man ja selber immer aufpassen, weil man natürlich vom Stil her man hat ja so einen gewissen Schreibstil und muss es jetzt ein bisschen ans Genre anpassen. Mhm. Und von daher habe ich ziemlich lange an dem Buch dran gesessen. Ich glaube, von letztem Jahr November bis jetzt im Juni. Also es waren dann doch 7-8 Monate. Und so lange arbeite ich eigentlich nicht an einem Roman. Also genau, das war jetzt schon irgendwie ein Mammutprojekt für mich.
Erzähl mal, worum geht's im Orchideenmörder?
Genau, es geht einfach darum, dass drei Freundinnen ein Ferienhaus in Schweden gemietet haben. Und zwar ist das so etwa 2 Stunden von Göteborg entfernt. Und die wollen dort Junggesellenabschied feiern. Und eine von diesen Damen wird dann von dem Ferienhaus entführt und ist in den Fängen eines Psychopathen. Und dann gibt es einen Szenenwechsel, dann gibt es quasi die Ermittler, die Kommissare, die eine andere tote Frau entdecken. Und dort findet sich eine Orchideenblüte bei der Leiche. Und es wird dann noch eine weitere Tote geben, die dasselbe, nach diesem selben Ritual ermordet wurde, auch mit dieser Orchideenblüte. Und dann wird ziemlich schnell klar, wir müssen in Schweden einen Serienkiller suchen. Und was ist eigentlich mit dieser vermissten Dame von dem Junggesellenabschied? Von der fehlt weiterhin jede Spur. Und somit beginnt eigentlich der Wettlauf um die Zeit, ob man diesen Täter quasi schnell fangen kann, bevor noch weitere Frauen zu Tode kommen.
Es ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich habe es sehr gerne gelesen. Danny, wir haben eben schon darüber geredet, dass das kein ganz einfacher Schritt war. Wenn du gewusst hättest, wie schwierig der wird, hättest du es trotzdem gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, nein.
Nee, komm.
Ich glaube, nein. Nee, ja, weil es wirklich anstrengend war. Und ich schreibe jetzt ja auch gerade den 7. Jubakis und da merke ich einfach, wie leicht
das fluppt,
eigentlich,
ne?
Von der Hand. Ja, genau. Aber man will sich auch immer weiterentwickeln. Es sind jetzt 10 Jahre, wo ich eigentlich dasselbe quasi gemacht habe. Und von daher bietet sich das eigentlich an, genau zu diesem Jubiläum auch mal sich selber nochmal herauszufordern und was Neues zu wagen. Also von daher, als ich das Ende unter dieses Buch geschrieben habe, dachte ich so eigentlich, okay, das mache ich nie wieder. Aber nachdem jetzt eigentlich relativ viele gute Feedbacks von Lesern kamen, dass sie da überrascht waren, dass ich auch was anderes schreiben kann. Ich glaube, frag mich mal in 6 Monaten wieder.
Ja, ist gut.
Schreibe ich dann doch wieder.
Ich frage nochmal.
Schreibe ich dann doch wieder ein. Ja, genau.
Ich kenne das total gut, wenn du unter ein Buch Ende geschrieben hast. Ich sage jedes Mal, wenn ich das getan habe, ich schreibe keins mehr, ich mache das nicht mehr, das macht mich alles wahnsinnig, ich möchte eigentlich das nicht mehr tun. Und dann vergehen 3 Wochen und dann merke ich so innerlich, ich hätte da so eine gute Idee oder doch diese Idee.
Genau.
Und dann wirst du so unruhig. Also ich sage immer, entweder man ist Autor oder man ist es nicht. Und wenn du es bist, dann kannst du nicht aufhören zu schreiben. Aber so ein Genrewechsel ist echt mutig. Ich habe mich bei der ganzen Geschichte von dir gefragt, also ich kann wirklich keine Krimis schreiben, aber eine richtige Herausforderung für mich wäre so ein Liebesroman, ne? Weil ich ja immer sage, ich kann das nicht. Okay. Bei mir ist immer eine Liebesgeschichte drin, aber nur eine Liebesgeschichte. Nee, das geht nicht. Da habe ich dann auch gedacht, jetzt stell dir vor, du würdest jetzt vom harten Thriller auf einen Liebesroman gehen. Das ist schon...
Ja, aber du könntest ja quasi so ein Romantic Thrill machen,
nee,
oder?
Das ist nicht mein Ding. Also so, wenn nee, ich schon okay. Romantik, nee, das können andere viel besser. Ich kenne viele, die das können. Aber du hast diesen Genrewechsel wirklich mit Bravour gemeistert. Und der Orchideenmörder, den kann ich euch echt nur ans Herz legen. Der ist großartig, gibt es als E-Book und als Taschenbuch und überall da, wo es gute Bücher gibt und natürlich auch bei dem großen A. Ich sag's mal so galant.
Genau.
Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und freue mich auf die nächsten Bücher von dir und auf unser nächstes Treffen.
Aber immer wieder gerne.
Ja, und das war's auch schon wieder für mich. Leider ist es schon wieder vorbei mit dem Podcast. Das geht immer so schnell. Ich habe aber natürlich noch den Spruch der Woche für euch und der ist super schön. Ist einer meiner Lieblingssprüche, weil er so wahr ist, auch wenn das jetzt kitschig ist. Um Wunder zu erleben, muss man an sie glauben. So einfach ist das, Freunde. Kommt von Karl Ludwig Schleich und ich finde, der Mann hat absolut recht. Um Wunder zu erleben, muss man an sie glauben. Also glaubt dran und erlebt viele Wunder. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder hier im Podcast der Martina Straten Show. Ich freue mich mega, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und bis dahin, also bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.